Hallo allesamt, neue Audio. Und zwar diesmal zum Leidenden. Ja, das ist auch, finde ich, ein recht spannendes Thema. Weil man kommt ja auch an denen jetzt nicht vorbei. Also die jetzt vielleicht letzten Mal nicht so viel zugehört haben bei den letzten Audios. Die meisten schauen sich halt die Leiden einzeln an, also die karmischen Erlebnisse oder halt auch Körperempfindungen und so weiter, Emotionen, was auch völlig in Ordnung ist, so zu beginnen, ja, weil das ist auch erstmal Arbeit genug und herausfordernd genug, dass man damit im Frieden bleibt, damit sich entsprechend was bewegt, integriert, löst. Und man kommt aber da nicht vorbei, dass man irgendwann erkennt, Moment mal, die ganzen Leiden haben Zusammenhänge und haben oft Grundthemen, so, ne, wie ein Ast halt verschiedene Unteräste haben kann. Ausprägungen haben kann. Also nicht die karmischen Erlebnisse sind alle irgendwie völlig willkürlich unterschiedlich, sondern das wiederholt sich. Also oft hat man ein einziges Grundthema, was sich auf verschiedene Leben in verschiedenen Weisen gezeigt hat. Und die krassesten Grundthemen über die längste Zeit und die meisten Erlebnisse, so könnte man sagen, ja. Weil je näher am Stamm dran und dieser Stamm oder die Ursache ist genau genommen aber der Leidende. Du kannst kein Leiden wahrnehmen, ohne einen Leidenden in dir zu haben, ja. Deswegen würde das günstig sein, zumindest für jeden, der das mal auch irgendwann final beenden möchte. Weil wenn du nur die Leiden dir anschaust, wirst du nicht fertig, zumindest nicht sehr schnell, weil du es auch kaum schaffen wirst, keine neuen Leiden zu produzieren. Ja, also es ist schon mal ein enormer Fortschritt, wenn du es schaffst, dass du dass du ab hier und jetzt kein neues Karma produzierst, oder zumindest welches, was nicht dramatisch ist, ja, was im Grunde der Tod für dich selbst schon bereinigt oder was du relativ easy im Verhältnis zu den vorher gesetzten lösen könntest, ja. Das Dumme ist nur, diese ganz, ganz tiefen Dinger, die sind so mächtig, dass wir oft gar nicht wissen, dass wir gerade Karma erzeugen, ne? Wir glauben es, aber wir tun es nicht, aber wir tun es dann. Und schwierig, ja. Das heißt, es ist schon eine hohe Kunst, dass du es schaffst, zumindest nicht noch obendrauf was zu packen. Oder mehr zu lösen, als du vielleicht Neues erzeugst. Das ist schon mal grandios, weil der Rest wäre eine Frage der Zeit, ja. Das ist schon mal cool, auch wenn es dauern mag. Und das ist eher der Vipassana Weg, aber ich finde, der dauert relativ lange. Aber irgendwann, finde ich, dämmert einem das, dass das einen Leidenden in einem gibt. Das kam mir halt mal vor ein paar Jahren als Erkenntnis. Und ich so, ja klar, weil mit Hilfe ein bisschen von Ramana Maharshi, der gesagt hat, der Leiden Wahrnehmende ist der Leiden Produzierende. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Letzten Audio hier auch irgendeinen letzten Audios auch mal ein bisschen erläutert. Mache ich jetzt hier nicht mehr in die Tiefe, aber das bringt dich drauf, dir mal den Leidenden genauer anzugucken und weniger das Leiden. Ja, so. Und also den Puppenspieler und nicht die Puppe, die er spielt. Und das geht natürlich ein bisschen tiefer, ist auch deutlich virtueller. Du kannst dich nicht mehr an einem bestimmten karmischen Erlebnis mit bestimmten Empfindungen und solchen Geschichten, die passiert sind, ja festhalten, weil das ist ja an Fäden irgendwo. Ja? So im Dunkeln ist dann der Puppenspieler. Den siehst du ja so auf der Bühne auch nicht beim Puppenspiel. Und das ist nicht das Ego. Achtung, ja, der Leidende ist nicht das Ego, aber der ist ganz schön nah dran, habe ich gemerkt. Ja, also das ist so der Sous-Chef der Küche des Leidens. Und der Chef ist halt das Ego, das hat auch andere Aufgaben, aber das ist eine Aufgabe, ist halt auch den Leidenden zu orchestrieren und dann daraus dahinter dann irgendwann die einzelnen Leiden zu produzieren, so wie Kinder. Und ich habe jetzt auch nicht alles Wissen dazu. Ja, also für mich ist das so, also erstmal grundsätzlich spannende Sache, was viele halt machen, ist ein Mechanismus, um dich in Kreisläufen zu behalten. Da gibt es verschiedene und einer ist, eine Sache auf sich selbst kurz zu schließen, besser gesagt zu verdoppeln, nicht kurz zu schließen, um daraus eine Art Fraktal zu machen. Was heißt das? Ganz simpel, dass du zum Beispiel Angst vor der Angst hast oder dass du leidest unter einem Leiden. Also im Grunde das, was schon eh schon passiert, nochmal obendrauf packst, verdoppelst, wenn man so möchte, um es aber dadurch irgendwo auch zu konservieren. Es ist, also du musst dasselbe nochmal auf dasselbe gemünzt. Und die Angst vor der Angst zu haben oder unter dem Leiden zu leiden, das verschachtelt das auf eine Art und Weise, das kann man sogar noch ein paar Mal wiederholen, ja, vermehren nochmal und nochmal und nochmal oben drauf packen, dass man an die eigentliche allererste Sache nicht mehr so rankommt. Also wenn du unter dem Leidenden leidest, würde ich erstmal unter dem Leidenden des Leidens meditieren, ja, beispielsweise. Aber es gibt verschiedene Herangehensweisen. Aber du merkst, worauf ich hinaus möchte, dass das halt zu Kreisläufen führt, ja, zu Absicherungen, dass das so bleibt, wie es ist. Und das ist, daraus wird eine dauerhafte Erfahrung gemacht durch solche Maßnahmen. So, jetzt ist die Frage, was ist da jetzt die Natur? Ja, also wer meditiert, wird irgendwann zum Beispiel wenn er auf Körperempfindung meditiert, was ich halt vermehrt mache, weil bei mir halt das am meisten noch vernachlässigt worden ist in den letzten Leben. Andere machen es auf Emotionen, völlig egal. Feststellen, dass es eine Sache ist, ob du zum Beispiel starke Hitze im Körper empfindest oder Schmerz oder Druck oder ob du Hitze, Schmerz und Druck empfindest und darunter leidest. Ja, das ist ein Unterschied. Die allererste Instanz, was Meditieren eigentlich macht, ist das zu entkoppeln. Das ist dann zwar noch nicht fertig. Die meisten sagen, oh, ich bin fertig, weil ich leide nicht mehr unter den Schmerzen. Wo ich sage, ja, das ist schon mal gut. Ja, das ist auf jeden Fall Gold wert. Aber du bist dann noch nicht fertig, weil du hast noch keine Ahnung, wie mache ich mir denn diesen Schmerz? Ja, das weißt du einfach noch nicht. Aber um da ranzukommen, braucht es vorher diese Aversion vor dem Schmerz. Und das ist im Grunde eine Angst vor dem Schmerz oder auch eine irgendeine Form von Leiden unter Schmerz. Suggeriert ja, dass du Opfer bist des Schmerzes. Manchmal Schmerz zu bleiben einfach jetzt mal. Das gilt für alle Emotionen, das gilt für alle Konstrukte in der Welt, in der man leidet. Und der Schmerz leidet, ist das irgendwo unterschwellig, ist da eine Botschaft drin vom Weg, ich kann nichts dafür. Ja, ich bin das Opfer dieses Schmerzes, ich habe da keinen freien Willen drüber, weil, das wäre ja Quatsch, weil du kannst darunter gar nicht leiden, wenn du es ändern könntest. Ja, wenn du den Schmerz einfach abschalten kannst, macht das keinen Sinn, darunter zu leiden. Das heißt, du musst dir einbilden, dass du das nicht wolltest und dass du es auch nicht ändern kannst. Dass du quasi faktisch glaubst, du hast keinen freien Willenszugriff auf diesen Schmerz. Dann durch kannst du erst Leiden ermöglichen. Ja, also auch mal kurz zu erklären, wie das alles zusammenhängt mit dem freien Willen zum Beispiel. Und das ist wichtig, ja, weil das sind nicht einzelne Bereiche, die nicht irgendwie kein Netzwerk bilden würden, sondern man braucht das irgendwie alles gleichermaßen. Ja, also wie das auch, wie hängt Schmerz mit dem freien Willen eigentlich zusammen und so weiter und mit dem Leiden. Also das ist eben begriffen. Wenn du also das Leiden darunter unter dem Schmerz sein lässt, heißt es noch nicht, ja, dass du einen freien Willen äußern kannst über diesen Schmerz, aber es ist eine Voraussetzung dafür in der Regel, dass du das tun kannst. Und es ist erst meiner Erfahrung nach durch, wenn du auch freien Willens über diese Empfindung bestimmen kannst, über den Schmerz zum Beispiel, ja, Einfluss nehmen kannst. Deswegen, da wirst du merken, durch Meditation kannst du das schon mal ansatzweise, wenn das Leiden unter dem Schmerz nicht mehr da ist, dass du die Zeit veränderst, dass der Schmerz vielleicht nicht mehr so lange da ist, ja, sondern vielleicht nur noch sehr kurz da ist, dass du zum Beispiel dieser 50 Liter Schmerz, der durchzuleben ist, bis das dann irgendwann durch ist, beispielsweise, ja, dass du das nicht innerhalb von 50 Tagen durcharbeitest, wie vielleicht ein normaler Mensch das machen würde, sondern innerhalb von vielleicht 5 Stunden durcharbeitest, dafür aber deutlich intensiver erlebst, ja, aber dadurch ist es abgekürzt in der Zeit. Das heißt, du hast schon mal einen freien, willigen Einfluss auf die zeitlichen Ablauf von Schmerz. Und das ist auch bei Emotionen und so weiter ja genauso. Also wenn du merkst, okay, das kannst du schon beeinflussen, dass Dinge, die länger gedauert haben, deutlich kürzer erlebt werden, heißt das, du hast schon einen Aspekt des freien Willens zurückbekommen. Ja, noch nicht vielleicht vollständig, du kannst ja nicht schnippen und dann kommt das und geht das, wie es möchte, dann wär's perfekt. Aber du kannst dich schon mal ein bisschen grob einmischen ins Lenkrad dieser Empfindungen, dieser elementaren Wahrnehmungen. Und das ist, zeigt schon mal, okay, hinter dem Leidenden steckt irgendwo halt auch der freie Wille letzten Endes, den man da aber nicht haben wollte. Freiwillig nicht wollte. Das ist auch so eine Verschachtelung, ja, genauso wie mit dem Leiden zu leiden ist, den freien Willen freiwillig nicht zu wollen. Und so, ja. Das sind auch so Verschachtelungen, da kommen die ersten Konstrukte dabei raus. Und so, das ist eigentlich so das Haupthobby auf diesem Planeten, kommt mir so vor, solche Verschachtelungen zu machen. Und sich selbst darin irgendwie zu vergraben. Als würdest du dich selbst einbuddeln, so, und beerdigen. Dafür wird es anscheinend gemacht. So. Das heißt, ich behaupte, sowas wie zum Beispiel, was Feuerelement macht oder Wasserelement macht und solche Geschichten, das ist eine Sache, wie Wasser ist zum Beispiel, hat verschiedene Aggregatzustände, fühlt sich nass an, wenn es flüssig ist und solche Dinge. Und das ist von Natur aus elementar so gegeben. Was wir, das kommt mir jetzt zumindest vor, künstlich obendrauf bauen, ist etwas, was von Natur aus so nicht da wäre, aber in den Möglichkeiten da ist. Also wenn du zum Beispiel in den Urwald gehst, da findest du kein Kino. So. Aber es sind alle Bauteile da, wenn man so möchte. Deswegen haben wir es ja auch so gemacht, über halt sehr viele Jahrzehnte hinweg, dass wir aus einem, oder auch Zeitalter von mir aus, ja völlig egal, ob man es jetzt in welchen Zeitspannen man das Ganze sieht, dass wir aus, da gibt es eigentlich nur noch Bäume und Steine und so, ja, und Wasser und haben dann Feuer entdeckt und so weiter, um daraus irgendwann auch ein Kino zu bauen, um eine Illusion von einer irrealen Welt zu erschaffen, die es so gar nicht gibt aus unseren Köpfen. So. Also die gibt es zwar eine andere Möglichkeit schon, aber deswegen, wenn du es ja dir erdenken kannst, kannst du es ja auch produzieren, wenn man so möchte, wenn auch nicht vielleicht sofort. Das heißt, ja, wir haben quasi durch ein Kino so eine Art Einblick in eine mögliche Welt. Ja? Aber die ist jetzt nicht hier und jetzt auf unserer aktuellen Wahrnehmungsebene. So kann man vielleicht genauer ausdrücken. Und mir kommt so vor, wir haben das solche künstlichen Konstrukte draufgebaut, die es so von Natur aus nicht geben würde. Ne? Genauso wie Seifenblasen. Du musst irgendwas machen mit bestimmten Stoffen, die halt wirklich von Natur aus genauso produziert werden. Du musst sie künstlich bearbeiten, um daraus Seifenwasser zu machen. Das gibt es so in der Natur nicht. Es gibt keinen Seifenwassersee irgendwo und dergleichen, muss abgezapft wird. Ja? Das musst du künstlich produzieren. Aber es ist mit natürlichen Mitteln machbar, um dann halt zum Beispiel Seifenblasen zu produzieren. Kannst du machen. Du kannst also ein Seifenblasenerlebnis haben, was es von Natur aus so gar nicht geben würde. Aber du kannst es halt so umkonstruieren in der Natur, dass sie dir ein Seifenblasenerlebnis dann halt doch ermöglicht. Aber von selber, Natur aus, würde es das so nicht geben. Ja, du gehst nicht in den Wald und findest Seifenblasen irgendwo, die du dann nutzen kannst. Und das ist hier ähnlich. Ja? Das heißt, du kannst eine künstliche Erfahrungsebene bauen, die irgendwo jetzt ja auch echt ist, weil sonst könntest du es ja nicht erfahren. Ja? Aber, und das ist das Verrückte, was ich gemerkt habe, es ist halt nicht naturgefördert. Das heißt, wenn du aufhören würdest, diese künstlichen Dinge zu produzieren, dann würde die Natur dafür sorgen, dass sie von selber wieder zusammenfallen. Wenn du also ein Kino gebaut hast und da schöne Filme abgespielt hast und ab heute einfach dieses Kino nicht mehr versorgen würdest, aufhören würdest, neue Filme zu drehen, aufhören würdest, Celluloid oder digitale Speicherchips, was auch immer, wie das produziert wird, ja, zu produzieren und das Kino nicht zu versorgen und so weiter, dann würde es in einer relativ kurzen Zeit, das sind wenige Jahrzehnte, zusammenfallen und nicht mehr als Kino funktionieren, ja, und so weiter. Das heißt, weil es von Natur aus nämlich so nicht gefördert ist. Während, wenn du in den Wald gehst, ja, klar wird auch mal ein Baum umfallen, aber es wird ein neuer Baum entstehen. Das heißt, die Natur fördert das von Natur aus, was entstehen soll. Und das tut sie nicht bei Dingen, die eigentlich so gar nicht entstehen sollen. So. Die können sie aber, wir sind halt entsprechend allmächtige Wesen irgendwo, ja, künstlich Dinge entstehen lassen. Aber das Verrückte ist, sie müssen dafür so eine Art Blase erschaffen. Das ist ein bisschen bekloppt, wie wir das machen. Ja. Wir schaffen eine Blase von Erfahrungserleben, die gespeist sind von echter Natur, ja, weil der Strom, den wir ja produzieren, kommt ja aus Materialien aus der Natur, zum Beispiel, ja, aktuell zumindest noch. Und, aber von Natur aus so, ja, gibt es zwar auch Strom, weil unsere Nervenimpulse sind Strom zum Beispiel, unter anderem, aber die sind von Natur aus so gebaut. Du kannst aber jetzt, in der Natur findest du keine Glühbirne irgendwo auf dem Baum, die du pflücken könntest. Das heißt, die müssen das, also irgendwo das Echte benutzen, natürliche Benutzmesser gesagt, um das Künstliche zu erschaffen. Das können wir machen, aber es hat einen enorm kurzen Zeitrahmen. Ja, also Urwälder brauchen uns Menschen fast faktisch gar nicht, die bleiben. Solange es die Erde gibt, gibt es auch Urwälder so ungefähr. Pi mal Daumen, ne? Plus vielleicht am Anfang, Ende vielleicht ein bisschen weniger. Im Entstehen der Erde waren vielleicht keine Wälder da, aber es brauchte nicht viel Zeit, verhältnismäßig. Und wir müssen aber so künstliche Erfahrungsebenen relativ stark befeuern und damit die bleiben. Ja? Die werden nicht von Natur aus nämlich so sein. Das ist als meine liebste Metapher, als einfachste Metapher, so als würdest du einfach eine Pflanze nehmen, packst die in einen Topf, packst die in deine Wohnung hinein. Die wird da nicht lange überleben. Es sei denn, dass du dafür sorgst, dass sie das tut, weil du sie vielleicht gießt. Ja? Der Regen kann das nicht mehr machen, das heißt, du musst es machen. Und wenn du damit aufhörst, geht das sehr, sehr schnell, dass es dieses Erlebnis einer Pflanze in einer Wohnung nicht mehr gibt. Also das merkst du, dann kannst du ein Verhältnis gucken, schau dir den Wald an, wie lange existiert der, den gab es vielleicht vor deiner Geburt schon, wird es nach deiner Geburt deines Todes noch geben. Aber die Pflanze in der Wohnung, das geht nicht lange, ne? Das ist ein paar Tage, dann ist die verwelkt. Und das sind so Verhältnismäßigkeiten von einer künstlichen Welt, die von Natur aus nicht gefördert wird, und einer echten, die von Natur aus gefördert wird. Wir haben eine enorme Freude daran, künstliche Welten zu erschaffen. Und die kosten uns enorm viel Energie. Im Grunde kosten die uns Allmacht, ja? Und Allbewusstheit und Allverbundenheit. Weil wir im Grunde fast alles von dem, was wir sind, da reingeben. Soweit es nur machbar ist, um halt nicht sofort dabei draufzugehen und uns dann zu subtrahieren aus der Schöpfung. So, deswegen der Leidende ist für mich eben auch so eine künstliche Schöpfung. Und zwar, die gibt es, sowas wie Seifenblasen, die gibt es ja auch, aber sie sind von Natur aus nicht gegeben. Das heißt, wenn ich den Leidenden nicht wieder neu produziere, also benutze, ich produziere ihn, wenn man so will, oder ich ernähre ihn auch, indem ich ihn benutze. Ja? Und wenn ich damit einfach aufhöre, neue Leiden zu produzieren, den Leidenden sein lassen, ja? also von mir, man darf das tun, ja? Man darf das machen, aber ich befeuere es nicht mehr, ich belebe es nicht mehr. Und das ist halt die Frage, wie machen wir das nicht? Aber ganz oft glauben wir, ich mache gar kein Leiden, und nachher kommt nachher raus, aber doch leidvoll. Ne? So. was sich oft erst im Nachhinein zeigt. Wie schon gesagt, es ist, als würdest du halt Samen in der Hand haben und dann würdest du vielleicht nicht wissen, was ist das für ein Samen? Ja, ist das Mango? Ist das eine Stinkefrucht? Oder ist das ein Gras? Keine Ahnung. Ja, so. Jemand, der erfahren ist, weiß schon so ein bisschen, wie die Samen sich unterscheiden. Aber am Samen an sich, du hast halt hunderte verschiedene Samen, genau zu wissen, was kriegst du dann heraus, das gelingt den meisten Menschen jetzt erstmal so nicht. Und deswegen säen die und glauben nachher, das war was Fruchtbares, also was Schönes, was dabei rauskommt, was sie erfahren wollen. Und merken dann nachher, oh, ich habe den falschen Samen genommen, da kam was viel anderes bei raus. Ja? Nämlich was Leidvolles. Und das ist, was wir halt in der Regel so machen. Das heißt, der Leidende, den rechne ich nicht der Natur zu, sondern der künstlichen Natur, die wir oben aufsetzen, mit dem ganzen Kladderadatsch hinten dran. Genauso gibt es, obwohl ich da jetzt kein Experte dafür bin, ich habe nur ein paar Einblicke gehabt, aus Erfahrung, bei den Wesenheiten. Es gibt Wesenheiten, die sind genauso echt, ja, die sind quasi in der Schöpfung eingebaut. Und es gibt Wesenheiten, die künstlich erschaffen sind. Und die aber auch dann, wenn du zum Beispiel jetzt die nicht weiter befeuern würdest, einfach auch sich auflösen müssen. Während Wesenheiten, die da sind und du gehörst die auf zu füttern, dann gehen die. Aber die hören nicht auf zu existieren. Ja? So. Und das sind Unterschiede. Auch gibt es, ich bin nicht ganz sicher, ob es Wesenheiten gibt, die wirklich existieren oder ob die nur leben, zeitlich begrenzt. Keine Ahnung. Ja? Das weiß ich jetzt nicht zum Beispiel. Würde mich ein bisschen wundern, wenn es das nicht geben würde, aber ich weiß es nicht, weil ich behaupte mal, wir sind nicht die einzigen Wesen, die existieren, also quasi diesen Funken der Ewigkeit des Göttlichen in sich haben. Da sind wir nicht die einzigen. Aber es gibt eben welche, die haben diesen Funken nicht und sind trotzdem belebt und erzeugt, wenn man so möchte, haben den Anschein von Leben, aber tun es nicht, sondern die brauchen etwas als Wirt, was dann diesen Funken hineingibt. Und das ist bei dem Leidenden auch so. Wenn du diesen Funken nicht mehr gibst, ja, klar hat er noch so ein bisschen Energie gespeichert, wie eine Batterie von dem, was du vorher geladen hattest, irgendwann mal. Ja, du hast letztes Jahr diesen Leidenden ständig aufgenommen durch deine Lebensweise, was die meisten Menschen so machen. Meistens unwissend, zumindest jetzt nicht mehr wissend, früher vielleicht dann schon wissentlich, aber aktuell eher so halt aus Automatismus. Und wenn du jetzt aufhörst, den zu befüttern, dann wird er die Energie, die er von vorher bekommen hat, erstmal verbrauchen. Das heißt, der ist nicht sofort weg. Ja, ist er einfach nicht. Der ist dafür viel zu trainiert und viel zu geladen durch so viele Leben hinweg. Aber es wird ihm definitiv was kosten. Auch wenn du nur eine Stunde dich hinsetzt und zum Beispiel es schaffen würdest, ohne Aversion gegen den Leidenden, ohne Ignoranz vor dem Leidenden, einfach mal in Freude zu verweilen, würdest du diese Stunde diesen Leidenden nicht nähren. Das ist klar. Ja? Sogar, wenn du den Leidenden genießt, das gilt auch für den Leidenden genauso wie für jede andere Form von Schöpfung, wenn du sie genießt, verbrauchst du sie. Und dadurch integrierst du sie wieder. Das heißt, das ist der eleganteste Weg, finde ich, ist nicht gegen den Leiden irgendwie vorzugehen, sondern ihn ja auch zu erforschen, welche Fragen dazu zu stellen, welchen Sinn macht der, wozu habe ich den eigentlich gewählt, weil für mich ist es ja dienlich zu wissen, ah, ich habe den gewählt, um genau diese und jene Aufgabe zu erfüllen. Und die macht er auch, weil das kann der gut. Ja? Und ich wollte das auch so, weil er ermöglicht mir bestimmte Erfahrungen, die ich halt nicht mehr habe, wenn ich nicht mehr leiden kann. Das ist den meisten auch nicht klar. Also ich kann dir auch sehr empfehlen, jedem, der hier ein bisschen jetzt mithört, dir mal zu überlegen, darauf zu meditieren, was hat es denn für Konsequenzen, wenn du keine Leidenden mehr in dir hast? Und du wirst merken, die sind enorm. Das klingt erstmal schön, ja, dann leide ich nicht mehr. Aber ich denke mir, ja, aber nee, ich habe eben schon kurz erklärt, dass da der freie Wille sofort dranhängt. Ja? Und dass die Auswirkungen, den Leidenden nicht mehr zu haben, hat eine enorme Auswirkung auf den Einsatz des freien Willens. Und das ist heftig. Und zwar in allen Bereichen, weil guck mal die Menschen an, wo haben die bitte kein Leiden? Welchen Menschen kennst du, der nicht am Tag mal einmal gelitten hat? Ja? Oder sogar durchgehend. Die meisten haben das nur so unterschwellig, dass sie es nicht als Leiden bezeichnen, sondern eher als, die sind dann zufrieden. Eine Zufriedenheit bezeichne ich schon als Leiden. Ja? Weil Zufrieden ist nicht Frieden. Ja? Das ist so eine Annäherung. Das ist genauso schlimm, eine Zufriedenheit, finde ich, wie so ein Zentimeter vor einem Kuss zu sein auf alle Ewigkeit. Ja? Du willst jemanden küssen und du bist für alle Ewigkeiten verdammt dazu, zu küssen, also wirklich ganz kurz davor zu stehen nur, und damit zufrieden sein, dass du fast geküsst hättest für alle Ewigkeit. Das ist ein enormes Leid, finde ich, ja, das ist total unschön. Also alles zu tierischen Hunger und hast diesen Löffel mit dem Essen in der Hand und hast ihn zum Mund geführt, den Mund ist schon offen, aber tust es nicht rein in den Mund. Ja, so ein Zentimeter davor hörst du auf damit. Das ist Zufriedenheit, finde ich. Und das ist pures Leiden, aber so wenig, dass man könnte glauben, weil ich es fast gegessen habe, habe ich es gegessen. Weil ich fast geküsst habe, habe ich geküsst. Das glauben die meisten Menschen und reden sich eine ganze Menge ein und merken halt, nee, das ist eine never-ending story. Und das stimmt einfach nur mal faktisch nur mal nicht. Du wirst immer im Leiden bleiben dadurch. Und deswegen machen wir das auch. Genau deswegen, um halt das Leiden zu verewigen. Ja? Gar nicht auf die Erde gehören, das ist im Augenblick noch anders. Weil, ist die Frage, ne? Wie meinst du, wo sehe ich das aus? Wenn alles eine Folge des freien Willens ist, ja, dann gehören sie hierher. Ne? Nicht nur auf die Erde, sondern wir haben auch mit dem Saturn das Leiden begonnen, das Karma auch begonnen. Das ist das Spiel des Karmas. Auch das hat einen endlichen Faktor. Das ist also Karma ist nicht eingebaut in die Schöpfung, genauso wie der Leidende nicht eingebaut ist in der Schöpfung. Wir haben das da halt begonnen. Und vielleicht ist die Erde der Punkt, so sieht es zumindest danach aus, das auch entsprechend hier zu beenden. Ja? Was oft damit endet, dass es mal richtig hochgefahren wird, das Leiden. Und aktuell ist das Leiden auf der Welt ziemlich hochgefahren. Aber ich vermute mal, da kommt noch was. Wenn Leute ihnen bewusst wird, was sie da getan haben, was das für Konsequenzen hat, ist ihnen noch nicht bewusst. Ja? Das ist ihnen nicht bewusst. Wenn ihr es bewusst wird, dann ist das Leiden groß. Und das ist oft so ein Zeichen dafür, dass das mögliches Ende von einem Leiden ist. Mal sehen, ja, muss nicht, aber die Möglichkeit ist, am extremsten Punkt von Leiden auch komplett dadurch sein lassen zu können, ist am höchsten, ja. Ja, das heißt, ja gehört hierhin, weil gewollt, aber von Natur aus unterstützt, nein. Ja, also das müssen wir quasi umleiten. Wir müssen die Energie der Natur nehmen, so wie sie von selber ablaufen würde, quasi als Urimpuls, warum es Schöpfung überhaupt gibt. Also auch das hängt damit zusammen, ja, sorry, aber wenn du halt durch den Leiden durch bist, kommst du an den Sinn des Lebens nicht wirklich, wirklich vorbei, weil der Sinn des Lebens ist nicht Leiden. Ja, ist er einfach nur mal nicht, auch wenn die meisten so tun, als wäre er es, mit allen Händen darauf zulaufen und umarmend, das Leiden umarmend. Aber wenn du da durch bist, wirst du merken, wozu ist denn eigentlich die Schöpfung da, der eigentliche Sinn des Lebens. Und wenn das schon mal Leiden nicht ist, was ist es denn bitte dann? Und dann wirst du merken, ja, von Natur aus ist es was anderes. Ja? Aber es ist erlaubt, du darfst das so tun. Ne? Du darfst dir auch Holz zusammensammeln und daraus Feuer machen. Das würde jetzt so ohne einen Blitz, der einschlägt, an dieser Stelle wird kein Feuer passieren von Natur aus. Aber du darfst dir halt das so basteln, die Natur, dass du daraus was Künstliches machst wie Feuer. Und wir haben daraus ja auch eine spannende Kultur und Gesellschaft aufgebaut. Aber von Natur aus wäre das so nicht. Ja? Und das ist jetzt die Frage, wo sind da die Grenzen? Ja? Weil ich habe gemerkt, was Künstliches aufzubauen, okay, ja, es ist als temporäre Erfahrungsebene eine Sache, die nicht zwingend bedeutet, dass, weil die temporär und künstlich ist, deswegen auch leidvoll sein muss. Ja? Die ist halt nur sehr, sehr, sehr kurzlebig, ja? Weil von Natur aus direkt nicht gefördert. Wie die Pflanze, wie gesagt, in der Wohnung. Aber Pflanze in der Wohnung ist auch kein Leiden. Es kann auch was Schönes sein. Also man kann auch was künstliche Dinge, kurzlebige Dinge erschaffen, die von Natur aus gar nicht echt sind. Und trotzdem können die freudvoll sein. Wenn auch nur für eine sehr kurze Dauer, wie schon gesagt. Aber das muss trotzdem nicht leidvoll sein. Wir haben auch da das Leiden drauf gebaut, letzten Endes. Und ich finde, das gehört mal an die Zeit, das mal sein zu lassen. Was aber auch ein Lehrmeister ist. Ja, weil die meisten Menschen nicht wissen, wie denn über den Leidenden Leiden erzeugt wird. So, wenn du das verstehst, wie du Leiden erzeugst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du damit weitermachst, ziemlich gering. Ja, du wirst aufhören, Leiden zu erzeugen. Dann kommt sofort die Frage auf, okay, wenn ich jetzt aufhöre, Leiden zu erzeugen den ganzen Tag, was erzeuge ich denn dann? Ja, so, wie will ich denn dann sein? Wie will ich dann im Leben sein? Das Sein im Leben verkörpern. Dann kann mir sofort, immer gleiche Antwort, ja, Gott, Mensch, so. Das ist das nächstlogische und auch das nächstintuitive und herzliche. Hat aber mit den Leiden nichts mehr zu tun. Das ist einfach eine ganz andere Hausnummer. So. Und das ist aber halt auch, dass nur weil du weißt, wie du das Leiden nicht mehr produzierst, heißt das noch nicht, dass du sofort weißt, wie du, sag ich mal, Dreieinigkeit verkörperst. Ja, das weißt du nicht. Wenn du weißt, wie man nicht backen sollte, ja, also keine Knete reinmachen zum Beispiel, oder keine Batterien reinlegen in den Kuchen, wenn du das schon mal weißt, dann weißt du noch lange nicht, wie man einen leckeren Kuchen backt. Und das ist hier ähnlich. Ja? Also wenn ich weiß, was ich nicht tun sollte, damit es halt Leben leidvoll wird, dann bin ich so in der Schwelle. Ich weiß immer ziemlich, wir haben also ziemlich genau erforscht, und dafür dient es wahrscheinlich auch. Wir haben ziemlich genau erforscht, wie wir es nicht machen sollten. Dazu dient der Leidende, ja, uns umfassend zu informieren, was kann man alles machen. Und das alles endet in Leiden. Wenn du das alles weißt, dann weißt du ziemlich genau, okay, wie mache ich Leiden? Will ich das oder nicht? Und dann entscheidest du dich vielleicht irgendwann mal, den will ich nicht mehr. Dann weißt du ganz genau, was du nicht tun solltest. Und das ist ziemlich cool. Ja, wie Autofahren, wenn du ziemlich genau weißt, dass du alles nicht machen solltest, damit der Wagen nicht kaputt geht oder Menschen nicht verletzt oder tötest, ja, und ziemlich genau weißt, was du dafür vermeiden solltest, dann ist das schon mal gut. Ja. Und dann aber erstmal fahren zu lernen, das ist dann wichtig. Und das ist der nächste Schritt. Ja. Also der Leidende hilft dir, dir Fehler bewusst zu machen, Möglichkeiten im Raum der Erfahrung, ja, wenn man so möchte, aber Fehler, wenn man es als Bezug sieht auf Gottmenschleben, wenn du merkst, okay, ich möchte Paradies leben, ich möchte die von Anfang an anbestimmte Fülle als Ebenbild Gottes leben. Ich will bedingungslose Liebe verkörpern. Das ist eigentlich, was passiert. Wir wollen bedingungslose Liebe verkörpern. Und der Leidende hilft dir unter anderem mit dem Ego zusammen, ja, herauszufinden, okay, was darfst du dann alles nicht machen, wenn du das willst. Ja, so wie zum Beispiel einen Apfel essen. Ist nur eine Metapher für irgendwas, ja, aber das solltest du dann nicht tun, weil wenn du das machst, landest du außerhalb vom Paradies. Das darfst du machen. Das ist nicht falsch oder so, ja. Wenn du da draußen sein willst, ist es richtig, einen Apfel zu essen. Wenn du aber drinnen bleiben willst, ist es falsch, einen Apfel zu essen. Was willst du also? Willst du außerhalb des Paradieses sein, dann brauchst du den Leidenden. Willst du innerhalb des Paradieses sein, dann musst du ihn sein lassen, den Leidenden, weil den gibt es im Paradies nämlich nicht. Also du kannst den nicht mitnehmen, du kannst auch keine Schatten mitnehmen zur Sonne, das geht nicht. Ja? Du darfst Schatten leben, aber dann geh nicht zur Sonne. Ja? Du darfst im Paradies leben, aber dann nehmen Leidenden nicht mit. Und wenn du halt nochmal so an dir dran hast, weil du ihn gerufen hast, dann ist es günstig, den anzugucken und zu wissen, er ist netterweise relativ temporär, weil er ist kurzlebiger, wenn man so will, als jedes natürlich Geförderte, weil von Natur aus gibt es kein etwas, was den Leidenden ständig befeuern oder ernähren oder beleben würde. Das gibt es nicht. Aber wir wollen den, und durch diesen Willen wird die Energie umgeleitet und halt er wird produziert, wenn man so möchte, als der Puppenspieler jedes Leidens, egal welches das sein mag, egal welchen Planeten hier, an welchem Leben, ob das gestern war oder gleich sein wird, unbedeutend. Ja, das hat alles einen Bezug dazu. Und das ist das Schöne, du wirst halt unter jedem Leiden den Leidenden finden müssen. Sonst gäbe es das Leiden nämlich nicht. Und hinter dem Leidenden findest du, den Willen. Deinen Willen zum Leidenden. Du willst den. Und dann kommt die Frage, warum will ich den? Ja, und dann kommt zu, was ich hier schon erklärt hatte, vielleicht genau diese Reihenfolge, um halt was zu lernen, weil ich einen anderen Willen geäußert habe. Also wir sind nicht vielleicht hier auf die Schöpfung gekommen, haben dann gesagt, ich will leiden. Ja, so war das vielleicht nicht. Auch wenn das möglich ist, ja, genauso wie Menschen ja auch Horrorfilme wählen, weil wissen, das wird ein Horrorfilm sein, voll bewusst, und dann haben die da Spaß dabei. So war es bei vielen vielleicht nicht, ja, sondern ich habe erst vor kurzem rausgefunden, zusammen mit Laura, dass wir wollten in Wahrheit in der Schöpfung bedingungslose Liebe verkörpern. Wir wollen das ewige Leben, ja. Wir wollen das Unvergängliche in der Vergänglichkeit leben. Und das ist eine große Kunst. Und das war eigentlich der allererste Impuls, behaupte ich. Dann kam aber vom Ego vom Wegen, okay, wenn du das vorhast, ist deine erste Aufgabe, Liebe zu töten. Ein anderes Audio schon mal erwähnt. Krasse Hausnummer. Ja? Also das war wie Schuppen vor den Augen gefallen. Dein Job ist dann, die erste Aufgabe ist, Liebe zu töten. Warum? Damit du rausfindest, mit entsprechenden dem Ego und dem Leidenden, ja, die sind ja alle danach rangig entsprechend positioniert, um dir zu ermöglichen, Liebe zu töten. Um dann aber irgendwann rauszufinden, und einige sind schon dabei, dass lang, was ihnen das dämmert, das geht gar nicht. Ja, du musst aus Erfahrung im Raum aller Möglichkeiten, behaupte ich, erfahren haben, dass es nicht möglich ist, bedingungslose Liebe in der Schöpfung zu entfernen. Das geht nicht. Es ist nicht tötbar. Und das finde ich, wenn der Groschen mal gefallen ist, ist das so wichtig. Ja, weil dann kannst du ja in der bedingungslosen Liebe wissen, dass das in der Schöpfung keinen Einfluss hat. Also die Liebe schon auf die Schöpfung, aber die Schöpfung nicht auf die Liebe. Ja, du kannst der Schöpfung alles machen, was du willst. Und bisher haben wir alles gemacht, um halt Leiden zu produzieren, ja. Aber es gibt keine Rückkopplung auf bedingungslose Liebe. Und das ist so wichtig, zu wissen, das ist so eine Art Anker, wenn du so möchtest. Ja? Das ist eine Art Tür, eine Art Ausstieg aus der Schöpfung. Dass die Schöpfung nicht zerstören kann, was du in Wahrheit bist und was du in die Welt hineinbringst. Und wenn du das dann weißt, dann beginnt eigentlich der ganze Spaß, erst rauszufinden, okay, ich weiß jetzt, dass das gar nicht geht. Ich habe es probiert, ja, so viele Jahrtausende und viele Planeten hinweg über alle möglichen Weisen andere und mich selber versucht töten zu lassen, all solche Geschichten, ja, und zu leiden und so weiter. Ich habe es einfach nicht geschafft, durch absolut alle Maßnahmen, wenn die Erkenntnis kommt, ich habe es nicht geschafft, Liebe zu töten. Ab dem Zeitpunkt kannst du das gesamte Spiel des Leidens, des Egos sein lassen und dann wirklich mal zurück wieder zu gehen in ein Paradies und zu merken, okay, ich weiß jetzt ganz präzise, was mich aus dem Paradies rausbringt. Weil es eben nicht kompatibel ist mit der Schöpfung, wie sie gemeint ist von Anfang an. Wie Natur das macht, die Liebe auszudrücken, bedingungslos Liebe auszudrücken, das musst du aber halt auch trotzdem wollen. Ja? Weil du bist der König, das, was dir von der Natur aus als deine Schöpfung vorgeschlagen wird, musst du so nicht machen. Du kannst künstliche Welten erschaffen, aber du kannst sie auch als Vorbild nehmen, um dann die bedingungslose Liebe wirklich zu verkörpern in der Schöpfung, wie das dann funktioniert. Ja? Und nicht, wie du es gerne hättest, dass es funktioniert. Und bisher machen wir halt dieses hätte gerne. Ne? Wie hätten wir gern die bedingungslose Liebe verkörpert? Und merken halt, ja, aber dann kommt Leiden bei raus. Ja, also ist es, das war es nicht. Ja, also wir probieren wie Edison mit der Glühbirne. Wir probieren echt tausende Male rum, um zu gucken, wann brennt das Ding endlich. Und merken, ja, so brennt es nicht und so brennt es nicht. Und wenn ich das mache, kommt Leiden raus. Wenn ich das mache, kommt Leiden raus. Wenn ich das mache, kommt Leiden raus. Und dann will ich hier Liebe töten, da Liebe töten. Ach, funktioniert nicht. Bis wir merken, okay, das sind alle Weisen. Ich weiß alle Weisen, die sind nicht funktioniert. Und dann findest du irgendwann definitiv die Weise, wie es funktioniert. Ja, wie machst du das? Also es dient dir, der Leidende, Leiden zu erforschen. Und aber halt danach, um herauszufinden, wie kann ich es dann einfach auch sein lassen, Leiden zu erzeugen. Und wie lebe ich dann bedingungslose Liebe?